Entschuldigt bitte, bei dem einen Lied muss ich Judith falsch verstanden haben. Ich hatte den alten Kirchenklassiker und ihr habt was anderes sehr Schönes gesungen. So passiert es dann manchmal. Weihnachten bedeutet Gott mit uns. Und zu diesem Thema werden wir uns heute einen Text aus Jesaja anschauen. Aber vorher habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. Was ihr hier seht, sind Verkehrszeichen. Während der Fahrschule muss man sie lernen, weil sie uns deutlich machen, dass das, was auf unserem Weg liegt, entweder besondere Vorsicht oder eine Änderung unseres Verhaltens mit sich bringen muss. Zeichen zeigen auf etwas. Sie sind ja nicht an sich der Teil von einer Sache. Also beispielsweise ein Verkehrsschild, das sagt, dort und dorthin geht es nach Berlin, ist ja nicht Berlin selbst, sondern es ist ein Hinweis auf den Weg. Genauso wie jetzt dieses Verkehrszeichen uns deutlich macht, okay, man sollte abbremsen. Außer man legt keinen Wert auf seinen Führerschein, sollte man zumindest die Geschwindigkeit innerhalb einer Ortschaft berücksichtigen. Dieses Verkehrszeichen macht uns deutlich, da kommen Menschen in einem Fahrzeug, die haben Vorfahrt. Man kann jemanden die Vorfahrt nehmen, es wird nicht immer gut gehen. Wenn der andere zum Beispiel ein LKW ist, dann hat das Konsequenzen. Dieses Zeichen macht auch deutlich, dass wir mit der Geschwindigkeit runter müssen, weil wahrscheinlich andere Verkehrsteilnehmer oder andere Sachen dort eine höhere Geschwindigkeit als gefährlich machen würden. Zeichen sollen uns helfen, aufmerksamer und bewusster den Weg zu gehen und zu fahren, auf dem wir unterwegs sind. Wenn wir heute an Weihnachten denken, dann passiert heute an Weihnachten oder feiern wir an Weihnachten das größte Zeichen Gottes, seiner Treue. Und wir schauen uns dafür diesen Text aus Jesaja 7 an, wo es sehr viel um die Zeichen Gottes geht. Und Jesaja wollte damals die Leute, denen er das erste Mal diese Botschaft verkündete, aufmerksam machen auf dem Weg, auf dem sie unterwegs waren. Er wollte sie wachrütteln. Er wollte neuen Glauben in ihnen freisetzen, weil Gott ihn zum König Ahas geschickt hat. Und wir werden uns anschauen, was Zeichen bedeuten und dass Gott eigentlich Zeichen einsetzt, um damit Glaube wachsen kann. Wir werden uns Jesus als das Zeichen der Treue Gottes anschauen und abschließend, wie wir selbst zum Zeichen der Treue Gottes werden können. Aber dafür schauen wir uns zunächst einmal den Bibeltext aus Jesaja 7, die Verse 10 bis 16 an, oder 10 bis 16, ja. Weiter ließ der Herr Ahas sagen, also vorher ist Jesaja, wird beschrieben, wie Jesaja zu diesem König Ahas geht und ihm schon eine Botschaft verkündet. Darauf gehe ich gleich ein. Aber das ist das zweite Wort, was hier an Ahas ergeht. Bitte den Herrn, dein Gott, zur Bestätigung um ein Zeichen. Du selbst kannst wählen, woher es kommen soll, vom Totenreich unten bis zum Himmel oben. Ahas aber antwortete, ich will nicht um ein Zeichen bitten, um den Herrn nicht auf die Probe zu stellen. Da sprach Jesaja, hört ihr vom Haus David, genügt es nicht, Menschen müde zu machen, müsst ihr auch noch meinen Gott müde machen. Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Ihr werdet sehen, die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie Immanuel, Gott mit uns nennen. Butter und Honig wird er essen, bis er Böses und Gutes unterscheiden kann. Denn verwüstet wird das Land der beiden Könige, die dich in Angst und Schrecken versetzen. Das wird geschehen, bevor der Junge Böses und Gutes unterscheiden kann. Gottes Zeichen, damit unser Glaube wachsen kann. Wir sehen, wie der Prophet Jesaja zu diesem König Ahas geht. Zu der damaligen Zeit wahrscheinlich kein sehr alter König. Und er befindet sich in einer absoluten Krise für das Südreich. Samaria ist eine Bedrohung, das ist nördlich von Juda, und Ephraim begehrt auch auf. Und Gott sagt ihm in dieser Krise, wo Feinde aus allen Richtungen kommen, aus Syrien, schwierige und auch wirklich einflussreiche politische Mächte machen Druck auf Israel und drohen, dieses Land zu zerquetschen. Und dann nicht nur Feinde von außerhalb, sondern Feinde von innen drohen, dieses Volk zu vernichten. Und Ahas als Politiker fängt natürlich an zu handeln. Politische Manöver werden austariert, er guckt, wen kriege ich mir als Verbündeten vielleicht ins Boot, damit mir dieses Schicksal nicht droht. Und dann kommt Jesaja und sagt, bleibt standhaft. Und dann bleibt ihr auch bestehen. Also wenn du standhaft bleibst und treu bist, dann wird nichts passieren. Tue nichts. Schwierig in Krisenzeiten nichts zu tun, oder? Dann wird einem ja Sorglosigkeit vorgeworfen. Oder als ob man sich gar nicht schert. Ahas ringt mit dieser Krise. Es geht hier um ihre Existenz. Es wird beschrieben, als sie erfahren, dass Ephraim, also ein Teil ihres Volkes, sich gegen sie wendet, dass die Oberhäupter von Ephraim sich auch noch gegen ihn erheben. Heißt es, das Volk zitterte wie ein Baum, der von Wind durchgeschüttelt ist. Also die hatten Angst. Es ging um ihre Existenz. Vielleicht könnt ihr euch hineinversetzen, wie es war, als die Pandemie erst begann. Ganz viel Unsicherheit. Man wusste nichts über dieses Virus. Die Regale waren leer und plötzlich war man in einer Situation, die man vorher nicht kannte. Und man hatte Angst, dass es eine ganz existenzielle Krise werden kann. Da war nichts mit Rationalität. Und was wünschte man sich von der Regierung? Dass sie endlich aktiv wird, dass sie etwas macht. Dass sie endlich etwas Vernünftiges macht. Und da kommt Jesaja und sagt, nein, mach nichts. Gott kümmert sich um dieses Problem. Das ist echt herausfordernd. Das ist herausfordernd für den, der in Verantwortung ist. Was ist, wenn ich nichts mache? Dann werden die Leute mir sagen, dass ich unfähig bin und einfach alles ausgesessen habe. Und so gerät Ahas in Aktivismus. Wir werden uns das nachher nochmal genauer anschauen, welche Folgen das hat. Aber Gott bleibt hier nicht nur bei diesem Zeichen, Reden, sondern er sagt nachher zu Ahas auch, erbitte dir ein Zeichen. Erbitte dir ein Zeichen. Ich will dir zeigen, wie gut ich bin. Und du kannst dir ein Zeichen von mir erbitten. Egal was es ist. Vom Himmel bis hin ins Totenreich. Egal was es ist. Ahas, vertrau mir. Und was Gott hier macht ist, wenn Gott Zeichen gibt, dann sind sie nicht, um Unglauben in Glauben zu verwandeln. Das schafft kein Zeichen. Sondern ein Zeichen, was Gott gibt, ist immer, um Glauben zu fördern, der schon da ist. Und er gibt Ahas hier die Möglichkeit und sagt, Ahas, erbitte dir ein Zeichen. Und was Gott eigentlich macht, ist, er sagt, Ahas, ich möchte, dass du mir vertraust. Ich möchte, dass du erfährst, wie gut ich es eigentlich mit dir und mit meinem Volk meine. Erbitte dir ein Zeichen. Frag mich danach. Und ich werde es dir geben. Gott lädt Ahas hier ein und Ahas verneint. Bevor wir uns die Konsequenzen seiner Entscheidung anschauen, möchte ich kurz nochmal auf dieses Thema Zeichen vertiefend eingreifen, weil ich glaube, es ist wichtig für uns, auch um zu verstehen, warum das prophetische Wort nachher so kommt, wie es kommt. Auch uns gibt Gott immer wieder Zeichen, die eigentlich eine Einladung sind, die Beziehung zu ihm zu vertiefen. Jedes Wort, was du erhältst, sei es, wenn du es liest und du merkst plötzlich, es berührt dich. Wenn du ein Wunder erlebst, Bewahrung erlebst. Wenn ich mit Menschen spreche, die Bewahrung erlebt haben, dann sagten die, boah, das war wieder so gut zu erfahren, wie gut Gott ist. Dass er mich bewahrt hat, wie treu er ist. Dabei wird aufgebaut auf eine Erfahrung, die vorher schon da war. Das ist eine Glaubensbeziehung. Aber wenn ich ein Zeichen fordere, um zu glauben, dann kann das Zeichen so groß sein, wie es nur will. Es wird in Zweifel gezogen. Und Jesus ist das beste Beispiel. Er ist bei den Pharisäern und er treibt Dämonen aus. Mächte, die jeden, der damit schon mal in Auseinandersetzung war, deutlich macht, da hat man keine Kontrolle drüber. Und Jesus gebietet ihnen und sie gehen. Er macht Kranke gesund. Und dann kommen die Pharisäer und sagen, gib uns ein Zeichen, damit wir glauben. Und Jesus sagt, es ist vollkommen Blödsinn, euch ein Zeichen zu geben. Selbst wenn ich euch das größte Zeichen geben würde, und ich werde euch ein Zeichen geben. Ich werde euch das Zeichen des Jona geben. Aber ihr werdet nicht glauben. Und er gibt ihnen ein Zeichen. Er steht von den Toten auf. In Jerusalem laufen vormals, ehemals tote Leute durch Jerusalem. Und was machen die Pharisäer? Sie erfinden eine Geschichte, warum Jesus nicht auferstanden sein kann. Er wurde aus dem Grab geklaut. Sie haben das Zeichen bekommen, aber da war kein Vertrauen, da war kein Glauben, auf den es aufbauen konnte. Wenn dein Glaube in einer Krise ist und du gerade nicht weißt, wie es weitergeht, dann wird dir ein Beweis von oben nur sehr, sehr schwer helfen. Du musst auf die Zeichen sehen, die Gott schon längst gelegt hat. Schau auf das, was er getan hat. Und bitte ihn, dass er dir das öffnet, dass er dadurch zu dir spricht. Für euch andere, Gott möchte durch all die Zeichen, die er macht, und Zeichen können Worte sein von anderen Menschen, die plötzlich an euch kommen. Da sagt euch plötzlich jemand ein Wort Gottes zu, ein Bibelvers, und ihr merkt, der Vers trifft euch ganz tief. Dann ist es nicht nur ein prophetisches Wort an euch, es ist eine Einladung zum weiteren Vertrauen. Wenn ihr ein Wunder erlebt, weil Gott euch bewahrt, dann ist es nicht einfach nur zu eurer Unterhaltung, damit Gott mal ein Wunder gemacht hat. Es ist eine Einladung zum weiteren Vertrauen. Wenn ihr von jemandem angefragt werdet, einen Dienst zu übernehmen, der vielleicht zu groß für euch ist, dann ist das eine Einladung, mehr zu vertrauen. Ich habe an so vielen Stellen Gottes Reden und Gottes Zeichen erfahren. Menschen wurden gesund in der Gemeinde, in der ich vorher Dienst hatte. Das geschah nicht einfach, um uns irgendwie zu unterhalten und zu sagen, guckt mal, was für ein cooles Programm wir hier haben. Es forderte uns heraus in großen Schritten. Das passierte immer wieder, wenn wir vor großen Glaubensschritten standen. Als die Berufung hier hinging, habe ich Gott um ein deutliches Zeichen gebeten. Die Berufung hierhin war für mich zu groß. Das habe ich den Ältesten immer wieder gesagt. Ich sage, ich weiß nicht, warum ihr mich überhaupt haben wollt. Das ist viel zu groß für mich. Und dann habe ich eine Zahl erbeten. Ich habe gesagt, Gott, wie sieht's aus? Und ich kriegte im Traum eine Zahl, die 10% höher, also die um 10 höher war, als die, die ich mir überlegt hatte. Und ich wachte auf aus meinem Traum und sagte, Gott, wenn diese Zahl drankommt, dann kaufe ich hier sogar ein Haus. Und dann ruft Martin Krohn an und sagt, du Johann, das ist total bekloppt, was wir hier machen. Du hast die und die Zahl, die und die Prozentzahl. Und ich stehe da und ich, als ob Gott neben mir steht und ich denke, wirklich? Jetzt ein Haus kaufen, ehrlich? Bei dem Markt? Wirklich? Aber dieses Wunder, das war einfach nur eine Zahl, eine Prozentzahl der Abstimmung. Aber dieses Zeichen hat mich eingeladen, ihm zu vertrauen. Den Schritt zu gehen nach Extertal. Zu sagen, okay Gott, du hast uns berufen. Das mache ich nicht aus meiner Kraft, sondern im Vertrauen auf dich. Welche Wunder hast du vielleicht in den letzten Wochen und Monaten erlebt, wo Gott dich herausfordert, Glaubensschritte zu wagen, ihm mehr zu vertrauen? Vielleicht war es ein Bibelvers, vielleicht war es eine Anfrage, vielleicht siehst du einen Arbeitsbereich, der brach liegt in der Gemeinde, wo du sagst, da bräuchte es jemanden. Und es ist etwas, was dich treibt, aber du traust es dir nicht zu. Vielleicht ist es ein Zeichen Gottes, das dich herausfordert, Glaubensschritte zu machen. Denn das ist es, was Gott bei Ahas macht. Und wir werden nie erfahren, was passiert wäre, wenn Ahas sich ein Zeichen erbeten hätte. Denn C.S. Lewis hat sehr deutlich gesagt, Gott lebt nicht im Konjunktiv. Gott kennt kein Konjunktiv. Was wäre, wenn? Das interessiert Gott nicht. Gott ist interessiert, das ist. Wenn du dich gegen ein Zeichen entscheidest, wenn du dich nicht entscheidest zu folgen, dann entscheidest du dich dagegen, dann ist das so. Und Gott kann damit leben. Und du musst auch damit leben. Keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Und zu fragen, was wäre, wenn, wird dich nicht weiterbringen. Die Einladung ist, Gott will mehr Vertrauen, auch bei Ahas. Gott schenkt auch dir Zeichen, damit dein Glaube wachsen kann. Und dann sagt Jesaja hier etwas ganz Tolles zu. Er sagt, Gott mit uns wird dieses Kind heißen, Immanuel. Und Jesus zeigt uns diese Treue Gottes. Denn das ist das Versprechen. Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Ihr werdet sehen, die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und den wird sie Immanuel, Gott mit uns, nennen. Der Name ist hier ein Charaktermerkmal, ein Wesensmerkmal dieses Kindes. Namen im Hebräischen waren nicht nur zum Rufen geeignet, sondern sie beschrieben das Wesen einer Person. Beispielsweise Salomo, Shalomon, Shalom, der Friedfertige, der einzige König in der Geschichte Israels, der nicht einen Krieg geführt hat, aber unter dem die meiste Ausbreitung des Volkes stattfand in Friedenszeiten. War er gerecht? Nein. Aber sein Wesen war Frieden. Er versuchte auch auf unterschiedliche und teilweise auch nicht so gottgefällige Art und Weise Friedensbündnisse zu schließen. Aber sie beschrieben sein Wesen. Und so können wir durch die Bibel immer wieder hindurchgehen. Und wenn ein Name benutzt wird, um jemanden zu beschreiben, dann kann es ein Ehrentitel sein. Und so ist es auch hier. Hier wird deutlich, das Kind, was geboren wird, wird Gott mit uns heißen. Gott, der Schöpfergott, ist mit in bei uns. Für die Juden der damaligen Zeit eine absolute Horizonterweiterung. Für uns, ja, Gott ist mit uns, ja, wir sind so dran gewöhnt. Wir vergessen manchmal die Größe dieses Versprechens und dieser Zusage. Gott mit uns, bei uns. Der Ewige, der diese Welt ins Dasein gerufen hat, der Unendliche wird endlich und ist mit uns. Und das als Antwort auf Ahas Ablehnung. Hier entdecken wir plötzlich eine Spannung. Ahas sagt, ich brauche kein Zeichen. Er sagt, ich brauche kein Zeichen, ich will Gott nicht verführen. Eine echt fromm klingende Antwort, oder? Ich will doch Gott nicht verführen. Und er zitiert sogar ein Bibelwort. Man kann so fromm klingen und genau das Gegenteil tun von dem, was Gott eigentlich will. Ich will Gott doch nicht verführen und mir ein Zeichen von ihm erbitten. Und Gott sagt, boah, Ahas, ihr macht mich müde. Was braucht man, um den ewigen Gott, der alle Kraft hat, müde zu machen? Hartherzige Menschen wie Ahas. Ahas will nicht von seinen Plänen weichen. Er will seine Pläne durchsetzen. Und er schließt ein Bündnis mit dem Assyrerkönig. Super Bündnis, politisch gesehen. Es macht nur das Volk pleite. Denn für die Hilfe fordert Assyrien, ein Riesentribut. Und der Altar im Tempel wird von diesem König rausgenommen nachher. So, dass es nachher mit einer Attrappe oder mit einem billigen Ersatzding ersetzt wird. Das Volk Israel, das Volk Juda gerät dadurch in eine politische Abhängigkeit. Und der wäre nicht nur Ahas, sondern das gesamte Volk leidet. Die Entscheidung von Ahas führt dazu, dass Gott sagt, du, ich hab's echt genug. Du wirst die Folgen deiner Entscheidung tragen. Und seine Familie war nicht mehr. Aber Gott blieb treu. Gott blieb seinem Versprechen Abraham gegenüber treu. Er blieb seinem Versprechen David gegenüber treu. Obwohl Ahas die Konsequenzen seiner Entscheidung tragen musste, hat Gott nicht gesagt, okay, ich lasse das Ganze jetzt. Nein, Gott blieb treu. Und in Jesus sehen wir den größten Liebesbeweis der Geschichte. Den größten Treueerweis. Gott hätte schon längst sagen können, hier, wisst ihr was, ihr Menschen, ich habe genug mit euch. Aber er entscheidet sich aus Treue, ein Zeichen zu geben. Ein Zeichen für seine Liebe, indem er Mensch wird. Gott mit uns. Das ist die Antwort auf die Untreue Ahas. Wenn du Gott untreu warst, dann wirst nicht nur du, sondern auch Menschen um dich herum die Konsequenzen deiner Untreue erfahren. Wenn jemand Ehe bricht, dann ist es nicht nur der Ehebrecher, der darunter leidet, die ganze Familie. Wenn jemand lügt, dann denkt man, ah, eine Lüge. Wir haben in den vergangenen 5, 6 Jahren die Folgen von Lügen auf Weltbühne wahrgenommen. Da war ein Präsident, der innerhalb seiner 4 Jahre über 30.000 Lügen erzählt hat. 30.000 Lügen in 4 Jahren. Wir haben erfahren, was es passiert, was es mit Menschen macht. Unsere Entscheidungen haben immer Konsequenzen, nicht nur für uns, sondern für Menschen um uns herum. Aber es gibt ein Zeichen Gottes, dass er trotzdem treu ist. Und wenn alles andere versagt, wenn dein Glauben erschüttert ist, wenn du überwältigt bist von deiner Sünde oder von der Sünde anderer an dir, schau hin zur Krippe. Da ist das Zeichen, dass Gott dich und die Menschen noch nicht aufgegeben hat. Denn er ist mit uns. Er wird Mensch. Ganz Mensch. Um seine Menschen zu begleiten und durchzutragen. Dieses Bekenntnis, was wir sprechen, Gott mit uns. Wenn wir Immanuel sagen, sprechen wir es aus, ist das, was durch die Jahrhunderte, 700 Jahre hat dieses Versprechen angedauert bis zu Jesu Geburt. Und es ist bis heute die Zusage an uns. Gott ist mit uns. Wie werden also wir selbst zum Zeichen? Wie können wir zu Boten seiner Gegenwart werden? Fabrice, kommst du nochmal nach vorne? Wie geht es dir?
Gut.
Gut. Ist dein Nacken ein bisschen steif?
Ja.
Ja, ne? Ist ein bisschen komisch, so ein bisschen Gewicht auf der Schulter zu haben, ne? Ja. Und so ungleichmäßig. Du musst das immer festhalten und so weiter, oder?
Beim Sitzen nicht, aber beim Stehen und Gehen schon.
Ist komisch, ne? Ja. Also, du müsstest dich schon anders verhalten, wenn du jetzt mit dem Ding bis da hinten läufst und wieder zurück, oder?
Ja.
Ne? Ich danke dir vielmals. Gibst du mir das bitte? Das Rote da vorne ist für dich. Danke dir für dein Mitmachen. Ein Applaus bitte. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du wirklich glauben würdest, dass Gott mit dir ist? Und zwar nicht durch so eine doofe Eule auf der Schulter, sondern durch den Geist Gottes in dir. Das Verhalten von Fabrice hat sich verändert. Er saß anders, weil er das hier festhalten musste. Gott ist mit uns. Er hält uns zusammen. Er ist das Versprechen der Treue Gottes. Wenn wir darauf achten müssen, wie wir gehen, wie wir uns verhalten, wie wir sitzen, wie wir unseren Kopf halten, wenn so eine doofe Eule auf unserer Schulter sitzt, wie sehr sollte unser Verhalten davon geprägt sein, dass der Gott des Universums in uns lebt? Was müsste das in deinem Leben verändern, wenn du dein Handy anmachst, wenn du auf der Arbeit bist, wenn du mit deiner Familie nachher zum Mittagstisch sitzt, wenn du Auto fährst? Was würde das mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen machen, wenn du weißt, dass nicht nur dein Ehepartner, deine Kinder mitfahren, sondern Gott selbst? Weihnachten ist das ultimative Zeichen der Nähe Gottes. Aber Jesus, der in uns lebt, hat seinen Jüngern, bevor er in den Himmel ging, etwas ganz Besonderes gesagt. Ahas sagt, ich will nicht um ein Zeichen bitten, um den Herrn nicht auf die Probe zu stellen. Denn er wollte das Risiko nicht eingehen, was es für seine Politik und was es für sein Leben für Konsequenzen hatte. Denn wenn Gott ein Zeichen gegeben hätte, dann hätte er sein Verhalten ändern müssen. Kein Bündnis mit Assyrien. Tatenlos sein und vertrauen, dass Gott etwas macht, dass Gottes Kraft ausreicht. Jesus sagt seinen Jüngern, dass er ein Zeichen gibt. Und er sagt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So verabschiedet sich Jesus. Was er deutlich macht, er sagt, der Geist Gottes wird in euch kommen. Er wird auf euch ruhen, als ob er auf eurer Schulter ist, als ob er in euch lebt. Und durch ihn werdet ihr Kraft bekommen und ihr werdet Zeugen sein. Zeugen sind Menschen, die ein Zeichen, etwas erlebt haben, die nicht nur etwas wissen. Zeugen sind Leute, die eine Erfahrung gemacht haben, die angesprochen wurden. Und er sagt nicht, dann werdet ihr Zeugnis geben, ihr werdet Zeugen sein. Das ist eine Identitätsaussage. Weil wir heute Weihnachten feiern, weil wir feiern, dass Gott mit uns ist, sollten wir Christen anders in diese Welt hinausgehen. Nach Weihnachten müssten wir Christen anders leben. Und ich möchte euch da kein schlechtes Gewissen machen oder euch unter Druck setzen, sondern ich möchte euch die Größe dessen wirklich greifbar machen, was es bedeutet, dass Gott mit euch ist. Ihr seid nicht alleine, wenn ihr gleich nach Hause fahrt. Gott ist mit euch. Sein Trost. Wenn ihr vor einer großen Herausforderung steht, ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr müsst es nicht aus euren Ressourcen, aus eurer Kraft machen. Gott ist mit euch. Wenn Gott euch in einen Dienst ruft, der viel zu groß für euch ist, Gott ist mit euch. Wenn ihr einen Nachbarn habt, einen Familienangehörigen, für den eure Liebe nicht ausreicht, was denkt ihr, was die Antwort ist? Gott ist mit euch. Ihr geht nicht alleine. Und ich wünsche euch, dass sich eure Haltung, euer Gang dementsprechend verändert. Dass ihr widerspiegelt, dass ihr nicht alleine geht. Dass ihr nicht den Vogel in eurem Kopf herumtragt, sondern die Taube des Heiligen Geistes in euren Herzen. Der euch bezeugt, dass ihr Kinder Gottes seid. Und dass Gott mit euch geht. Darum, lasst Weihnacht werden in dieser Welt und bezeugt durch euer Leben, Immanuel, Gott mit uns. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Amen.